Ja, dann würde ich sagen, beginnen wir. Ja, als erstes würde ich sagen, fünfmal Dankeschön an Rommen. Als allererstes, dass diese Veranstaltung hier stattfindet und dass wir da teilnehmen können. Dann sehr persönlich, dass ich hier sitzen kann und darf und eingeladen bin, mit euch über das Thema Recht haben und im Unrecht sein und dahinter über Emotionen zu sprechen. Einfach diese Möglichkeit, mich auszutauschen, ist eine große Bereicherung für mich. Dann natürlich, dass es dieses Buch gibt. Die Gelegenheit, dass ich diese Gedanken niederschreiben konnte, auch das Forcieren. Sowas ist immer, hurra, ich mache was, und dann muss es ja auch auf den Punkt kommen. Und das Ganze dann zum Thema Frieden einzuordnen. Das war ein Prozess über 3 Monate für mich, der vieles geklärt hat. Also danke, dass es dieses Buch gibt. Es ist manifestiert im Sinn von, man kann es anfassen und man kann nachlesen. Und natürlich Dankeschön für die Möglichkeit, im, ich weiß nicht, wie das heißt, YouTube-Video, also die Interviews, einfach selber mal die Chance zu haben, zu reflektieren, wie sehe ich das, im Gegenüber mit dir dieses Interview gemacht zu haben. Und natürlich alle anderen zu sehen und zu hören, diese Diversität. Vielen, vielen Dank. So, dann zu meinem. Viertel nach. Wir machen um 16 Uhr, Quatsch, 16 Uhr doch, 16 Uhr Schluss. Und der Mensch ist ein friedliches Wesen. Oder die Natur des Menschen ist friedlich. Wäre so eine These. Da würde man in diesem Kreis vielleicht Zustimmung und vielleicht auch etwas Widerspruch kriegen. In diesem Kontext möchte ich das beleuchten, was ich hier gerne mit euch diskutiere. Und diskutieren heißt tatsächlich diskutieren. Ihr seht hier ein Flipchart. Das Flipchart ist in manchen Kontexten ein willkommenes Werkzeug, in manchen Kontexten mag man es gar nicht. Ich werde sehr viel aus der Neurologie heraus oder noch mehr als, oder differenziert aus der Neuroarchitektur berichten. Und da gibt es verschiedene Systeme in unserem Gehirn. Und diese Systeme haben so verschiedene Merkmale. Eins davon ist, dass sie ein Gedächtnissystem haben oder gerade keins haben. Und sein Flipchart ist einfach die Möglichkeit, ein Gedächtnissystem zu kreieren. Das heißt, es kann uns gelingen, die Gedanken, die aus den Systemen kommen, die kein Gedächtnissystem haben, dass wir die kurz festhalten und dann können wir immer wieder zurückgehen. Dadurch ist sowas möglich wie Klärung, manchmal kann man sogar Streits mitlösen. Ich bin mir bewusst, dass ich hier über Konzepte rede. Und ich werde über Konzepte reden. Wir haben heute Morgen was Wunderbares erlebt mit Martha. Es ist wunderbar zu kommunizieren, sich auszutauschen ohne Worte. Und ich hätte so einen Wunsch, das würde ich auch gern können. Und mit Worten es zu transportieren, also das, ich weiß nicht einmal, was ich sagen soll, konkreter wird, ist natürlich ein hohes Risiko, weil das Wort selber ist schon ein Konzept. Die Begriffe, die ich verwenden werde, die haben verschiedenste Bedeutungen. Und in unserem Austausch in verschiedenen Communities ist so mein Satz eher so, wo ich sage, es ist ein Wunder, dass wir uns verstehen. Und es gibt verschiedene Modelle, wo das Verstehen etwas besser gelingt mit Konzepten, also Landkarten, mentale Konzepte und so weiter, die funktionieren schon im Ganzen, im Groben und Ganzen. Und ich bin auch in Partnerschaft und habe auch Kinder. Da muss ich auch sagen, manchmal ist es echt ein Wunder, dass wir uns verstehen. Und wenn es dann gelingt, ist es eine wunderbare Geschichte. Und wenn es nicht gelingt, naja, wie soll ich sagen, fühlt sich auf jeden Fall anders an. Das ist so ziemlich sicher, was wir da tun. Oder wie es uns dabei geht. Ich möchte mich kurz vorstellen, wer ich bin. Nicht zu sehr, um zu zeigen, was ich bin, sondern eher so, woher kommt das, was ich hier euch zeige und was ich diskutieren möchte. Diskutieren heißt tatsächlich, also wenn eine Frage kommt, wenn eine Unklarheit kommt, wenn ein Impuls kommt, lasst den zu, bringt es in Worte und ich nehme ihn entgegen und flechte es irgendwie ein. Mein Name ist Richard Graf. Oh, ich bin jetzt im 60. Lebensjahr. Das sieht der eine auch so. Oh, man wird alt. Oder man hat viel Erfahrung. Ich komme aus dem Handwerk. Kaltwasser, Warmwasser, Blech, damit es funktioniert. Das heißt, was ich so gelernt habe, ist ein Satz von meinem Vater, der mich immer begleitet. Der sagt immer, Bub, schau mal, er hat den Hahn so aufgemacht, wenn Wasser rauskommt, hat er ihn zugemacht und wenn dann keins mehr rauskommt, dann haben wir einen guten Job gemacht. Das ist die tiefste Prägung. Dieses Zweite, wenn man zumachen und dann keins mehr rauskommt, den vergessen viele. Da gibt es Zustimmung, glaube ich. Dann habe ich Mathematik studiert. Das war eine andere Welt. Also vielleicht habe ich das Denken gelernt oder Facette. Und ich bin ein sehr, denke ich, sehr, sehr kognitiver Mensch geworden. Also ich habe die Welt versucht zu begreifen. Und tatsächlich gelang es mir als technischer Direktor, so Anfang 30 von einer amerikanischen Firma, dann so Karriere gemacht und es war alles klar. Ich konnte die Welt echt erklären. Und wenn eine Schraube locker war, dann musste man die einfach fest anziehen. Dann war die Welt wieder in Ordnung. Und dann ging es halt los, dass das nicht funktioniert. Das hat mich etwa erschüttert. Das war 1991, da habe ich etwas gesehen. Das ist die Aufstellungsarbeit. Die war damals sehr unbekannt, da gab es noch kein Buch und noch gar nichts. Und als Ingenieur hatte ich da gesehen, da kommuniziert etwas, ohne dass man kommuniziert. Und da ist in mir ein, ich würde es Gedanke nennen, das will ich verstehen und will was draus machen. Als Ingenieur hatte ich die Fantasie, damals waren die Handys so groß, das waren so große Knochen. Und ich dachte mir, was soll das? Wir brauchen das Zeug nicht. Wir können, wenn wir das benutzen, können wir anders kommunizieren und ein bisschen präziser kommunizieren. Und dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen. Und auch was du heute Morgen gemacht hast, das ist, da brauchen wir kein Handy und brauchen auch nicht die Sprache, die nur zu Missverständnissen führt. Das war mir natürlich viel zu groß und viel zu mystisch, um es einfach zu sagen. Also der Zauber, der da drum gemacht wurde, der dachte ich, oh, 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 oh. Und ich habe dann lieber ein Unternehmen gegründet, ein IT-Unternehmen und wurde dann Geschäftsführer, Vorstandsvorsitzender und ich hatte das, was man Macht nennt. Es waren so 100 Mitarbeiter, also einfach Pläne zu machen, Visionen zu machen. Menschen einzustellen, Menschen zu befähigen. Und dann kam die andere Seite der Macht. Also die Gestaltung ist die eine, aber dann die Verantwortung ist die andere. Was tun, wenn eine Krise kommt und die Aufträge wegbrechen? 1987 das erste Mal. Nee, 1990, 87, 90, 2008 natürlich. Dann geht es darum, baue ich schnell genug ab? Ein überlebtes Unternehmen und die Arbeitsplätze bleiben erhalten, baue ich zu langsam ab, ist das Unternehmen zerstört und alle Arbeitsplätze sind weg. Diese Nöte der Entscheidungen, das ist eine schwierige Geschichte und da schon auch diese beiden Seiten halt zu sehen und etwas hat mich immer begleitet, die Emotionen. Die einfache Frage, die mir einer meiner wichtigen Trainer gestellt hat, der sagte ganz schlicht, weiß ich noch auf dem Schiff nach Capri. erklär mal der Gruppe, was ist der Unterschied zwischen der Emotion und dem Gefühl. Und ich wusste es und ich konnte es nicht ausdrücken. Und seither bin ich Emotionsforscher. Ich kooperiere mit Universitäten. Und zu meinem Professor sagte ich dann, der mir in meinen späten Jahren jetzt eine Promotion angeboten, die ich wahrscheinlich nicht machen werde, weil die Uhren, die da ticken, die passen nicht zu meinem Lebensalter und auch nicht zu meiner Geschwindigkeit. Vom Sprechen schon, aber vom Denken vielleicht nicht. Und er sagte, wie soll ich mich denn nennen? Er sagt, der Emotionsforscher, das ist, was du tust, und dieser Begriff ist nicht belegt. Also wenn sich jemand Emotionsforscher nennen möchte, der ist nicht geschützt und den kann man benutzen. Was ich tatsächlich tue, ist jetzt seit etwa 20 Jahren Emotionsforscher und diese Frage einfach mal aufzulösen. Und die gelang dann irgendwann so vor 7 Jahren, und vor 2010 habe ich mich dann entschieden, ich bringe das in die Welt. Hab mein alles abgelegt, mein Vorstandsmandat übergeben und habe alleine angefangen. Das heißt, ich bin jetzt auch alleine unterwegs und natürlich vermisse ich vieles, wie eine Vorstandsassistentin, die einem das Leben organisiert und viele andere Dinge, aber die Freiheit selbst zu haben, das Leben wieder zu gestalten und die Schwerpunkte zu setzen, um das in die Welt zu kriegen, also in die Welt zu kriegen, wäre so Zwang dahinter. Also es ist etwas, was so klar ist und das möchte ich zeigen, das möchte ich teilen und das ist Teil hier, warum ich da bin und deswegen ist es eine große Freude für mich, das zu zeigen. Wir haben dann versucht, ja, so einen Titel zu finden oder über welches Thema reden wir, über Frieden. Im Interview ist für mich klar gewesen, gibt es Frieden, ist Frieden möglich? Meine verdichtete Aussage ist sehr einfach, die heißt ja, Frieden ist möglich. Frieden ist möglich und der Handwerker sagt natürlich wie. Wenn wir verstehen unsere internen Prozesse, und sagen wir schon neu im Begriff intern. Wenn wir intern sagen, gibt es extern. Oder vielleicht noch mehr. Die internen Prozesse zu verstehen und die dann anders zu organisieren, dann kann Frieden entstehen für mich. Und dann kommt sofort los, was ist innen und was ist außen. Da wäre die erste Frage. Und ich sehe Kopfschütteln und viel Nicken. Das heißt jetzt noch gar nichts, also wenn man so Kulturen kennt. Wenn wir hier einen Strich machen und wenn wir da hinschreiben, das ist innen und das ist außen. Das war gestern so eine Diskussion. Ist der Frieden innen herstellbar oder ist er außen herstellbar? Mein Gegenüber sagte innen. Und da sagte ich, ich bin so einer, der auch gern widerspricht, ab und zu. Und dann sagte ich, nee, außen. Es gibt Untersuchungen, die sind glasklar. Die Mordraten in USA sind höher als in Deutschland und die sind auch in USA höher in den Bundesstaaten, wo es keine Waffen gibt. Also die haben eine relativ laxe Gesetzgebung, was Schusswaffen anbelangt. Je mehr Schusswaffen einfach frei verfügbar sind, desto mehr Tote gibt es. Das heißt, wenn wir hergehen und das reglementieren, dann können wir im Außen dafür sorgen, dass gewisse Gewalt aufhört. Und ich denke, Mord und so, das ist so etwas anderes wie Frieden. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Ansatzpunkt, hierher zu gehen. Auch wenn ich sage, hier. Wenn wir aber aufhören zu morden oder was weiß ich, was wir da so tun, dann machen wir ein inneres Erleben. Wir leben in einer friedlichen Zeit, in einer weitgehenden. Gestern haben wir ein bisschen was anderes gehört, aber es ist schon eine Zeit, die jetzt nicht so gewalttätig ist, wie jetzt in anderen Regionen. Also. Das heißt, wenn wir innere Erfahrung haben, dann wollen wir vielleicht gar keine äußere Einflussnahme mit Gewalt machen. Das heißt, was wir immer finden, und das war die erste Erkenntnis, es geht nicht um entweder oder. Also ist jetzt innen oder ist außen oder ist es außen und innen, es spielt keine Rolle. Wir haben immer zyklische Prozesse und wir haben zyklisch-evolutionäre Prozesse, die entwickeln sich. Wer von euch hat schon mal gestritten? Wer kann sich an die letzte Phase des Streits erinnern? Keiner. Das ist eins, Oh, das ist tolle. Das ist eins der Systeme, die hat kein so ein Flipchart. Die hat in der Regel keine Erinnerung, weil da wird das ausgeschalten. Und was man aber so irgendwie mitkriegt, es geht rasend schnell. Okay? Das ist die Spitze da. Das heißt, wir haben nicht nur zyklische Prozesse, sondern zyklisch-evolutionäre Prozesse. Und die Welt ist so organisiert. Die Prozesse, die laufen, sind nicht linear. Sie sind gar nicht entweder oder, also das da oder das da. Dann gibt es so erweitert, diese Multikausale, das da und das da und so weiter und so fort. Das ist so die Kernaussage. Wenn wir beginnen, die Welt so zu sehen, dann wird es anders werden. Machen wir jetzt einen ganz einfachen Versuch. Wer glaubt, und nehmt die Frage, wie sie ist, und nehmt eure Konzepte oder Nicht-Konzepte oder sonst noch was, prüft die Frage und geht euren Impuls nach. Okay? Ist die Seele innen? Kann ich Handzeichen haben? Ja, so vielleicht 8, 9, 10. Ist die Seele außen? Kann ich 3 Wortmeldungen vom Rest haben, die keine Hand gehoben haben? Sowohl als auch? Sowohl als auch? Sowohl als auch? Ich weiß es nicht, ist unbekannt. Okay. Das heißt, wir haben es mit einer undisziplinierten Gruppe zu tun. Die Frage lautete innen oder außen. Ja, Erde ist ein großer Teil. Hier. Und es ist eine Kunst und auch eine Disziplin und erfordert manchmal viel Mut, sich zu entscheiden. Manchmal auch gegen sein Konzept. Und wäre jetzt eine Aufgabe, das ist zu schwierig. Was mache ich? Ich bin so phänomenologisch unterwegs. Auch wieder ein Konzept und wieder ein Begriff. Also da gab es das da und da gab es das da. Das Entweder-Oder haben wir hinter uns. Dann geht es auch um, dass die sich in einem Prozess entwickeln und so weiter. Das heißt, ich habe versucht, das Unterschiedliche zusammenzubringen. Etwas zu finden, wo alles Platz hat. Wo Platz hat, dass es innen ist. Wo es Platz hat, wo es außen ist. Wo es Platz hat, wo es innen und außen ist. Und wo der Rest auch Platz hat. Und das ist einfach eine Disziplin, die manchmal ein bisschen schwierig ist. Ich habe einen Satz mitgebracht, den ich phänomenologisch anschauen möchte. Der ist von Blaise Pascal. Ein Mann, also mit Vorsicht zu genießen. Die neigen zur Präzision und vergessen manchmal was. Blaise, Mareike, wie schreibt man das mit E? E. Ich lese es vor. Ein Tropfen Liebe ist mehr als ein Ozean Verstand. Wer hat einen Impuls gekriegt, dass der Satz stimmt? Wer hat einen Impuls gekriegt, dass der Satz nicht stimmt? Also so eine leichte Mehrheit, kann ich noch 3 Wortmeldungen wieder haben, die Hand nicht gehoben haben? Kein Impuls? Beide Impulse? Beide. Wir haben den in einem spirituellen Kreis, da habe ich jetzt nicht gesagt, wo ich herkomme, weil die Heimaten sehr, sehr breit sind. Den Satz diskutiert, ich hörte den und bei mir kam, stimmt nicht. Das hat mich irritiert, weil der so charmant ist. Ich möchte fast vom Herzen zustimmen, aber mein Herz stimmt nicht zu oder was weiß ich auch immer nicht. Der erste Impuls als Zugang war dann, ich kenne keine Darreichungsform der Liebe in einem Tropfen. Die Liebe ist, das haben wir oft gehört, und die Liebe ist umfassend. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und der Gedanke kam nachher. Es war so ein Stimmig, da stimmt was nicht an dem Satz. Das hat mich fast ein wenig so, mein Gott, so ein schöner Satz. Der nächste Impuls war dann, da steckt ja Wertung drin. Da steckt ja drin, als wäre die Liebe mehr wert als der Verstand. Und so ein kleiner Teil in mir sagte, eins, wenn ich weiß über die Liebe. Also über die Liebe verstehe ich recht wenig, das muss ich zugeben. Aber die Liebe wertet nicht. Wie kann das sein? Und dann merkte ich, dass es eigentlich ein schlimmer Satz ist. Weil dieser Satz führt im Namen der Liebe die Wertung ein. Und das ist eine Grenzüberschreitung für mich. Und dann kriegte ich diese Gänsehaut, wo ich sage, wow. Und das ist das Verflixte an dem, worum es hier geht. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Also, dass wir so einen Impuls haben und dann so ein Ding haben. Und welches von beiden ist es denn nun? Jetzt reden wir über Frieden hier. Ja, nicht immer reden, es gibt andere Formen. Also. Wer hat den Artikel schon gelesen, damit ich eine Idee habe, der im Buch steht? Ja, doch einige. Also meldet euch auch im Sinn von, ihr habt einen Wissensvorsprung. Der erste Satz lautet da, jeder Krieg, der geführt wurde, wurde im Namen des Rechts geführt. Und den haben wir in bestimmten Kreisen gar nicht durchgekriegt, weil der Vorwurf hochkam, naja, du sagst ja, als würde es ein Recht geben, Krieg zu führen. Das hat mich erschüttert, also dass in einem spirituellen Kreis so etwas gedacht wird. Ich würde sagen, es gibt kein Recht, das Krieg rechtfertigt. Aber dieser Satz kann ja trotzdem richtig sein. Nämlich die, die Krieg führen, und die Juristen würden dazu sagen, die beugen das Recht, die benutzen das Recht, um Krieg zu führen. Das heißt, die Akzeptanz von Recht als Legitimation von Krieg ist schon, wo man etwas zulässt, was wir nicht zulassen sollten. Wir sollten kein Recht zulassen, das quasi Einflussnahme durch Krieg halt zulässt. Das wäre viel spannendere Diskussion. Okay. Wir haben so einen Titel gewählt. Mit dem Recht und dem Unrecht. Für Kriege gilt, alle, die Krieg geführt haben, hatten es getan in Erhaltung von Recht. Ich bin im Recht. Das heißt, wir finden so eine komische Struktur in so gewalttätigen Auseinandersetzungen, wie wir es in uns finden. Und das ist wieder dieses, wo ist denn innen oder ist es außen? So. Den Faden verloren. Beim Explorieren denkt man, das wären zwei Seiten einer Medaille. Ist denn Recht haben? Wer hatte schon einmal Recht? Gut. Fühlte sich das gut an? Klar. Wer hatte schon mal Recht und es fühlte sich nicht gut an? Kann ich zwei Wortmeldungen haben, die Recht hatten und es sich nicht gut anfühlten?
In dem Sinne, wenn ich den anderen auch mitwarne,
Okay. Okay. Wer noch? Ist es verständlich oder brauchen wir ein Mikro?
Ja, für die Aufnahme wäre Mikro gut.
Okay. Ja, okay. Ob wir es hinkriegen mit der Zeit. Okay, wir machen es, wie es passt. Das sind die zwei Facetten, die plötzlich auftauchen. Was ihr beide sagt. Herzlichen Dank, das ist genau das, was wir brauchen. Es fühlt sich gut an. Das heißt, es passiert ein innerer Prozess, wo unsere inneren Systeme etwas uns mitteilen, das sich gut anfühlt. Und dann ist derselbe Vorgang, und es fühlt sich nicht gut an, was du sagtest, das ist die Männerkompetenz, Empathie. Das heißt, ich spüre, dass ich mit jemand, in dem ich in Kontakt bin oder in Beziehung bin, dass mein Recht haben ihn beschämt. Das wäre die Emotion Scham. Das heißt, mein Recht haben löst was anders aus und das gibt mir dann ein anderes Gefühl. Das ist eine komische Geschichte. Das, was du sagst, ist die andere Facette. Und das ist sehr, sagen wir es mal ganz einfach, wann immer einer Recht hat, hat mindestens einer oder mehrere Unrecht. Und das ist das Schlimme. Also Recht haben, der gefährliche Geschichte. Nein.
Verstehe. Also, ich frage mich, was ist überhaupt Recht haben eigentlich?
Ja. Deine Frage lautet, ob ich es definieren kann, kann ich nicht. Nein.
Das ist etwas, worüber sprechen wir dann jetzt?
Weiß ich nicht. Oder führen wir schon? Das ist eine wesentliche Frage, die wir haben. Ich sagte vorher, Worte sind Konzepte. Und jeder hat ein eigenes Konzept. Und da gibt es so Begriffe auch dafür, also sowas wie Assoziation oder Konnotation, also etwas, was allgemein verstanden wird oder was ich so individuell mir darunter vorstelle. Meine Erfahrung aus der phänomenologischen Arbeit ist, wir wissen das sehr wohl alle. Beginnen wir jedoch es zu definieren, scheitern wir. Wenn wir beginnen würden, wo wir angefangen haben, was ist Frieden, würden wir nicht ins Ziel kommen.
Nein, aber wenn ich dich konkret frage, wie deine Definition ist?
Ich habe es beantwortet.
Ja, dass du es nicht weißt.
Ich kann es nicht.
Und du fragst uns, was wir... Hä?
Naja, das sind ja ganz tolle Geschichten. Hey, ich gehe von Kompetenz aus. Ich bin zwar, also es klingt langsam jetzt so wirklich erwachsen, ich bin schon so ein alter Kerl. Also ich habe in manchen Disziplinen richtige Meisterschaft erreicht. Und ich dachte, bei uns heißt es so, ich bin ein richtig schlauer, also ich weiß, wie es geht. Aus dem Wasserhahn kam tatsächlich Wasser raus und dann war Schluss. Ich arbeite jetzt mit jungen Gruppen auch und meine Erfahrung ist durchwegs, dass die Gruppe in der Summe immer mehr weiß als ich selbst. Und das ist für einen erfahrenen Menschen am Anfang ein bisschen komisch. Als würde ich es wissen und ich brauche es nur erzählen und dann machen die das so. Nein. Die Erfahrung ist aber auch gleichzeitig, wenn diese jungen Leute, und das machen die Alten noch schlimmer, wenn man die ohne Prozess irgendwas machen lässt, dann kommt völliger Unsinn raus. Manchmal, meistens würde ich sagen. Also ist diese Art der Definitionssuche ein mühsamer Vorgang, für mich eher ein Ausweichen. Wenn ich jemand sage, tut das weh, dann sagt er ja. Sage ich, definiere mal dein Wehtun, dann haben wir eine lange Diskussion. Ich habe dazu Werkzeuge eingeführt, das ist dann eher die praktische Arbeit. Also wie macht man das? Also das ist schon zu erwarten, dass ich nicht beim Konzept und der Theorie bleibe. Und da gehört sowas dazu. Wie kann ich ein Expertenwissen oder ein Erfahrungswissen, weil im Leben und Fühlen, glaube ich, sind wir alle Experten. Also wie kriegen wir das so zusammen? Da braucht es ein paar Tools, damit es gelingt. Also damit dieser Abgleich, was meinen wir damit? Und wenn wir recht haben, jetzt zu definieren, wenn wir über das Gefühl, das klappt irgendwie gar nicht. Weil wir ja gesehen haben, für den einen fühlt es sich gut an, für den anderen nicht so gut. Und dann hängt es auch noch von der Situation oder von den Beteiligten ab. Also da wird es einfach eine sehr komplexe Geschichte. Wer hat sich schon mal Unrecht? Also auch ziemlich viele. Wie fühlte sich das an? Doof. Hat sich Unrecht anfühlen für jemanden schon einmal gut angefühlt? Da haben wir welche gleichen Wortmeldungen gehabt? Zwei? Wie war das? Du?
Wenn sich etwas klärt dadurch, habe ich auch gerne Unrecht. Wenn nachher irgendwie das Problem gelöst ist und man weiß, wie es richtig, also wie es gut geht, habe ich überhaupt kein Problem mehr mit Unrecht.
Naja, da oben hatten wir.
Ja,
Achso. Naja, wenn ich im Unrecht bin und das erkenne, das ist recht erleichternd. Einfach. So, okay. Dann habe ich mich halt geirrt und dann entsteht Frieden. Ich empfinde Recht oder Unrecht auch oft als trennend.
In beiden ist jetzt eine Beschreibung danach, als ich gemerkt habe. Das heißt, da ist eine zeitliche Sequenz da. Wie war denn der erste Impuls, als du merktest, dass du Unrecht hattest? Bei euch beiden? Ich möchte die Sequenz zu Ende kriegen. Wollte nur zwei. Okay? Nein, nichts. Also ich wollte nur zwei explorieren, ob wir die Erfahrung haben. Wir haben noch genug zum... Wie war es am Anfang? Oder machen wir hier zuerst das Mikro. Wie war es bei dir am Anfang?
Na, eher ein beschämender Moment. Oder eine Mischung aus beschämend und aha, also schon eher unangenehm, aber auch ein Aha-Erlebnis.
Ja, klar.
Also,
ja. Klar. Aber der erste Impuls ist unangenehm.
Ich würde sagen, es ist unterschiedlich, aber ich habe es oft auch, dass
nein, die konkrete Situation,
und
die genau zum Impuls.
An die ich gerade gedacht habe.
Genau, und wie war das genau am Impuls?
Also die konkrete Situation war so, dass ich nicht so daran festgehalten habe, Recht haben zu müssen und dass es mich sich deswegen auch nicht unangenehm angefühlt hat, sondern dass es sich eigentlich eher angenehm angefühlt hat, das Problem gelöst zu haben. Oder dass die Situation gelöst zu haben, also dass man rausgefunden hat, was...
Ja. Der Prozess ist jetzt sehr komplex, den schauen wir nicht weiter an. Also gemerkt zu haben, nicht recht haben zu müssen, da ist ein ziemliches Programm unterwegs. Das kann man auch auflösen, aber das wird uns in der Zeit nicht gelingen. Aber das ist so, Dankeschön, also das sind alles so, wo wir hingucken können, das sind Erfahrungen. So, ich hoffe, ihr werdet nicht müde, euch mit der Form zu beteiligen. Wer glaubt, dass Gefühle bewusst sind? Sind Gefühle bewusst? Nicht grundsätzlich, nicht nebensächlich, sondern einfach sind Gefühle bewusst? Okay. Also ein paar haben wir, recht wenige. Jetzt können wir die andere Seite anschauen. Sind Gefühle denn, meine Sprache würde heißen, dem Bewussten nicht zugänglich? Oder ich sage jetzt auch mal zweifelsfrei einmal, oder so diskussionsfähig unbewusst. Sind Gefühle unbewusst? Wer ist denn der Meinung? Boah, was ist mit dem Rest? Wir hatten nicht geantwortet. Da hätte ich jetzt gern drei, einfach drei. Mal so, mal so. Das heißt, eine wäre mal so, mal so. Die zweite? Moment. Ja, ist ein Gefühl bewusst oder ist nicht bewusst? Ich meine Gefühl, sonst hätte ich Emotion gesagt. Ja. Spontan würde ich gerne hören.
Was kann das Bewusstsein erreichen oder nicht erreichen, wenn der Weg frei ist zum Bewusstsein?
Oh, jetzt haben wir ein riesiges Konzept. Ja. Das ist aber toll. Was ist spontan? Ja. Wenn.
Im Moment, wo Sie aufhören, sind Sie schon.
Wow, das ist einmal etwas, wo wir Konsens finden könnten, oder? Wenn Sie denn auftauchen, dann sind Sie bewusst.
Das würde ganz schlicht heißen, dass Sie sich entstehen, also spontan. Und Sie sind bewusst, weil sonst würden wir Sie ja nicht Gefühle nennen. Weil wir fühlen ja was.
Nein, ich kann nicht auf jemanden darauf hinweisen. Du bist aber aktiv.
Okay, das wäre ein Verhalten. Das wäre ein Verhalten. Und wenn wir dann die Farbe im Gesicht sehen, dann wäre das eine Farbe im Gesicht. Die Farbe im Gesicht. Noch zwei Meldungen.
Oder das Bild, dass ein Gefühl auch da sein kann, auch wenn es mir nicht bewusst ist. An irgendeinem Punkt kommt mir das ins Bewusstsein, dann merke ich, Mensch, das war schon eine halbe Stunde lang eigentlich da, aber ich war mir dessen gar nicht so bewusst.
Genau. Manche Leitungen dauern ein bisschen. Über dir möchte noch jemand.
Kannst du mir kurz erklären, diesen Unterschied zwischen Gefühl und Emotion?
Ja.
Ganz kurz, sodass ich mitkommen kann.
Den ersten Teil hätte ich erklären können, den zweiten nicht.
Ganz kurz geht nicht. Aber ich kann es erklären.
Und das ist aber die Reise, auf die wir gehen, wenn wir es tun. Und dann stimmen viele Konzepte nicht mehr. Und hier kommt eine tolle Beschreibung. Also es gibt ein Gefühl und das kann stecken bleiben. Dann wird es nicht bewusst und dann gibt es Gefühle, die kommen durch und dann werden sie bewusst. Und damit führen wir was ein, nämlich es gibt irgendetwas, wo das ein Gefühl produziert. Das schickt es dann los und dann bleibt stecken und manches geht durch. Vielleicht gibt es schon noch was anderes. Wer glaubt, dass Emotionen bewusst sind? Niemand. Also Emotionen, das können wir mal einführen im Sinn von Definition. Da könnte man erste machen, weil da gibt es gut Literatur und viele, die es hingeschaut haben. Und wenn man hingeht und sagt, nehmen wir einfach mal alles, was so gesagt wird, dann kann man sagen, es gibt ungefähr 7 Emotionen, mit denen man alles abbilden kann. Manche sagen nur 5, manche 6. Also es gibt die Angst, es gibt den Ekel, es gibt den Ärger, es gibt die Trauer. Über die Freude müssen wir diskutieren. Dann gibt es die Scham und dann gibt es die Schuld. Bitte? Das wäre Ärger. Die Enttäuschung, Moment, das ist eine gute Frage, die Enttäuschung, das ist so die erste, die wir kennen, das ist eine Kombination. Die Trauer, dass es schief ging und der Ärger, der es wieder verändern will. Der Schmerz ist ein Gefühl. Es wird so ein bisschen sichtbar, was der Unterschied ist. Wer glaubt, dass Emotionen in der Definition unbewusst sind oder dem Bewussten nicht zugänglich? Wer glaubt, dass sie dem Bewussten zugänglich sind? Wenn sich zwei haben, die es erklären wollen. Du, glaube ich, hattest noch nicht. Also von den 5 oder 7 oder. Ja, ins Bewusstsein, was steigt denn da? Nehmen wir mal die Angst.
Ja, die Energie, wie wir es vorhin vorgeführt haben, dass es eigentlich nur eine Energie ist.
Ja, Energie. Da ist die Energie bewusst. Oder ist es eher ein Gefühl? Also, solange wir über Neurologie reden, haben wir immer Energie. Das ist ein biochemischer Prozess. Aber unter Energie meinen wir hier was anderes. Aber das wäre so eine Beschreibung, du sagst, da ist was und das drückt sich aus. Wer noch? Ich hoffe, jetzt bringe ich dann alle zum Schweigen. Also.
Meinst du sozusagen die Entwicklung oder in dem Moment die Wahrnehmung? Dass es mir bewusst wird, wenn es da ist.
Ja, die einfache, okay.
Das habe ich, glaube ich, falsch verstanden.
Also das Konzept wird ja langsam sichtbar. Die Emotion ist unbewusst. wenn die Emotion irgendetwas im Wege steht, sage ich einmal, dann drückt sie sich durch ein Gefühl aus. Es ist genau umgekehrt, wie wir so gemeinhin zumindest sprechen und natürlich dadurch glauben. Das klingt so, ja, ich sehe doch, ob jemand Angst hat. Das ist Ekman, also wenn ich ein paar Namen einstreuen darf, der hat das an der Physiologie kulturübergreifend festgestellt. Der kam dann tatsächlich auf die Idee, Emotionen wären genetisch, weil es ja jeder hat. Wir wissen, dass sich die inneren Prozesse, und das könnte auch die Seele sein, oder die inneren Prozesse irgendwie nach außen auch ausdrücken können. Der Masio hat es am schönsten gesagt, so der Körper ist die Bühne der Emotionen, wo sie sich ausdrücken. Und dann kennen wir das, ach, bist du traurig, weil du weinst? Wird dann der Nähe, weil ich so wütend bin. Hast du ein rotes Gesicht, weil du dich so schämst? Nein, weil ich so Angst habe. Das heißt, der Ausdruck der Emotionen geschieht im Körper. Aber es ist nicht ablesbar. Also so als Mathematiker, das ist eine N-zu-M-Beziehung. Also Tränen können heißen Angst, Ekel, Ärger, Trauer, Schuld und Scham. Todlachen und Freude. Über die Freude schweige ich jetzt noch ein bisschen, die will ich gern später einführen. Also seht es mir nach, die Freude ist spannender wäre noch die Liebe. Berührung ist ein Gefühl. Also wenn es spürbar wäre. Wenn es energetisch ist, wäre ein spannender innerer Prozess, was da geschieht. Aber auch den könnte man erklären. Also jetzt tue ich so geheimnisvoll, aber ich sage dir, es ist einfach nur schrittweise zu erkennen. Gehen wir mal zur einfachsten Emotion, der Angst. Warum die einfachste? Das haben wir in vielen der Dinge gehört hier, der Vorträge, der Aussagen, auch der Literatur. Ich mache das Angst zu Ende und dann kommst du dran. Als wäre es so die Polarität zur Liebe, also die andere Seite. Die Angst ist nur die erste Emotion, die es in der Evolution gab. Ganz schlicht, wenn ich davor gehe, die Straße Meringdamm oder wie auch immer heißt, und möchte diese Straße überqueren. Wenn ich da drüber gehe, dann macht die Angst mit mir was. Die macht mich ganz schlicht achtsam. Wenn ich zu wenig von dieser Angst habe, dann fährt mich der nächste Bus tot. Das heißt, das ist ein archaischer Mechanismus, der heute noch sehr funktional ist. Habe ich zu viel von dieser Angst, komme ich in die Panik oder in die Starre. Also Starre heißt, ich komme nicht über die Straße, Panik heißt, früher oder später auch tot. Reguliert mich die Angst in so einer Achtsamkeit, dann werde ich souverän die Straße überqueren. Also die Angst ist einfach ein Überlebensmechanismus. Und was man daran erkennen kann ist, es muss was passieren als innerer Prozess, dass irgendetwas erkennt, dass das gefährlich ist, über die Straße zu gehen. Und dieser Prozess ist uns bewusst nicht zugänglich. Das geschieht, ohne dass wir irgendwas tun müssen. Und das ist das Faszinierende. Das ist die Angst. Die Angst steuert uns, ohne dass wir es merken. Was passiert denn, wenn wir über die Straße gehen und was übersehen haben? Dann erschrecken wir und dann kriegen wir ein Gefühl der Angst. Okay?
Ja, ich frage mich noch, warum du unterscheiden willst zwischen Emotion und Gefühl, weil für mich Emotion genauso auch bewusst sein kann in dem Moment, wo es auftaucht. Und das wird ja jetzt so ganz fix gesagt, das ist sozusagen unbewusste Emotion und das Gefühl ist dann sozusagen der nächste Schritt, da verarbeite ich es oder ich erkenne es und gebe dem sozusagen einen gewissen, ja, es wird griffiger sozusagen. Aber wozu diese Unterscheidung und ich sage, Emotionen kann ich auch wahrnehmen, mir bewusst werden.
Hm. Wozu die Unterscheidung? Damit wir friedliche Wesen werden können. Was glaubst du oder was glaubt ihr, welche Emotionen für... Definieren wir mal ein bisschen zumindest, damit ich nicht sagen muss, für Nichtfrieden. Also Nichtfrieden, glaube ich, könnte irgendwie was Aggressives sein. Aggressives Verhalten. Wenn wir über Begriffe reden, also wo wir jetzt beliebige Missverständnisse haben können, aber damit man so und ich nicht immer sagen muss, Nichtfrieden. Frieden ist nicht etwas, was entsteht oder was kommt wie ein Schnupfen oder wie ein Stück Heilung, sondern das ist ein Verhalten von Menschen. Und Verhalten von Menschen, das friedlich ist, das könnte freundlich sein, das könnte unterstützend sein, da gibt es eine ganze Reihe. Das nennen wir dann friedlich. Und da gibt es ein anderes Verhalten, das nennen wir nicht friedlich. Die Summe dieses anderen Verhaltens, glaube ich, kann man Aggression nennen. Das ist der Ärger. Der Ärger hat als funktionale Bereiche, und jetzt habe ich halt dazu ein zweites Konzept, das so wichtig ist. Wenn wir die Angst anschauen, da gibt es zu wenig. Dann sagen wir, wie heißt das Wort? Wenn wir zu wenig Angst haben, wie ist das Wort? Übermut, Leichtsinn, genau. Leichtsinn heißt im heutigen Straßenverkehr den Tod und in vielen anderen Situationen der emotionale Tod, was weiß ich nochmal. Und dann gibt es zu viel. Das ist die Starre oder die Panik. Und dazwischen drin gibt es was Funktionales. Das ist das Achtsame. Das ist die Struktur der Emotionen. Okay? Nehmen wir die Angst, die hier steht. Die Angst steuert uns in die Achtsamkeit. Haben wir zu wenig, sind wir leichtsinnig. Haben wir zu viel, kommen wir in die Panik oder Starre. Wie kriegen wir aggressives Verhalten hin? Mit Ärger. Wenn wir jetzt Ärger statt die Angst da hinschauen, was ist denn auf der rechten Seite vom Ärger? Eins haben wir schon gehört, Wut oder Aggression. Da wird es unkontrolliert. Was passiert denn auf der linken Seite, wenn wir so gar keinen Ärger haben? Gleichgültigkeit, der Lasche, der in die Pötte kommt, also die Depression. Das heißt, da fehlt ein Motivator. Und jetzt kommt plötzlich Motivator. Was motiviert uns denn? Die Angst motiviert uns in die Sicherheit. Ja? Was glaubt ihr, wohin uns der Ärger motiviert? Auseinandersetzung. Warum setzt man sich auseinander? Will ich fragen, warum?
Veränderung.
Klärung. Da wäre die Frage, was will die Klärung? Bitte?
Harmonie.
Ärger, wenn ihr das runterbrecht, bleibt übrig Einflussnahme. Um zu verändern, um Harmonie herzustellen, um Klärung herzustellen. Das wäre so der erste Teil der Antwort, die du gestellt hast. Und der erste Teil, was du gesagt hast, was ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? So, uns hat jeder dieser Emotionen eine Motivation im Sinn von Überleben. Die Angst, um die Sicherheit, für die Sicherheit zu sorgen. Und wenn wir es von der Neuroarchitektur sehen, die ersten Lebewesen, die man so als Lebewesen bezeichnen kann, das sind Einzeller. Da gibt es noch welche auf der Erde, die ersten, also eine Klasse davon, die Amöben, das sind so einzellige Lebewesen, und die zeigen schon eine Angstreaktion.
Was glaubt er, was diese Amöbe macht, wenn man die ansticht oder wenn es kalt wird? Die zieht sich zusammen.
Prüft einmal das Gefühl, macht einmal die Augen kurz zu, für die, die mögen. Geht in der Situation, wo ihr Angst hattet. Und geht in das Gefühl rein, das ihr damals hattet. Und geht gleich wieder raus, weil das ist wahrscheinlich unangenehm. Kann ich zwei, drei Wortmeldungen haben? Wie ist das Gefühl in der Angst? Zieht sich zusammen. Zieht sich zusammen. Das heißt, das Gefühl, das entsteht, wenn die Angst bewusst wird, das ist jetzt eine Hypothese, müssen wir noch genauer anschauen, ist zusammenziehend. Das heißt, das Gefühl ist ein sehr, sehr archaisches, das damit verbunden ist. Und das ist der Unterschied. Die Angst motiviert uns zur Sicherheit, und das müssen wir noch anschauen, was heißt denn motivieren? Schutz ist die Wirkung von Sicherheit und das Gefühl dazu ist, dasselbe könnt ihr machen mit dem Ekel. Ekel als Überlebensfunktion ist klar, bringt Vergiftetes heraus oder sorgt dafür, dass es nicht reingeht. Das brauchten wir dann, sobald wir uns bewegt haben oder etwas auf uns zukommt. Und dann kam der Ärger. Einflussnahme. Und Krieg entsteht nur durch Einflussnahme, die nicht zusammenpasst. Wie er konstruiert wird, ist eine ganz andere Geschichte. So. Und dann kam die Trauer. Es ist ein verflixtes Spiel. Tun wir nichts, passiert nichts, aber richten wir auch nichts Schlimmes an. Also die Nichthandlung als komplexe Wesen, mal dahin, so ganz einfache Wesen. Nehmen wir Einfluss, kann es auch schief gehen. Und wenn es schief geht, brauchen wir wieder einen Mechanismus. Die Trauer. Was glaubt ihr, was die Trauer macht?
Also für mich ist es ein Reinigungsmittel.
Ein Reinigungslösung. Wer hat noch eine Idee? Verarbeitung.
Ausgleichen.
Die Trauer löst ab, was vorbei ist. Was passiert, wenn wir zu wenig davon machen? Verstopft. Es löst sich nicht, es bleibt hängen. Das sind diese Menschen, die halt einfach das noch mitschleppen. Und manche Dinge sind halt groß, die viel Trauer brauchen, damit sich's löst. Und die Trauerarbeit kriegt in dem Sinn auch eine richtige Bedeutung. Was passiert, wenn man zu viel der Trauer hat? Bitte?
Ersaufen.
Ja, das sind halt wirklich das Leiden, also das sich am Schmerz. Okay, so haben all diese Emotionen plötzlich eine Funktion. Die Diskussion in den spirituellen Räumen ist sehr schwierig, weil die sagen, die Angst und die Liebe sind zwei, sind Polaritäten. Vom Gefühl her stimmt es. Die Angst zieht zusammen. Wir haben es heute Morgen erlebt, die Liebe öffnet. Das legt nahe vom Gefühlsempfinden her, als wären das Polaritäten. Das sind aber keine. Wenn wir jetzt hergehen, und ich glaube, das haben wir hier gehört, immer wieder, die Liebe ist, also sie durchdringt Raum und Zeit. Ja? Also könnte man einfach sagen, die ist immer da. Und ich habe es heute gehört, gestern gehört, hört man immer wieder, wenn wir in Liebe sind, sind wir friedliche Wesen oder ist Frieden. In Liebe würde jetzt heißen, in Kontakt, welche Technik oder wie, ideal, wenn wir in Liebe sind, ist Frieden, und das können wir übersetzen, verhalten wir uns friedlich, wie wir es auch immer tun. Okay? Wenn man da war, Ich glaube, heute waren wir alle da, oder viele waren heute da. Liebe ist über Raum und Zeit. Okay? Und Dualität und Unität und Trinität haben wir am Anfang schon übersprungen. Also, ob es jetzt dual ist oder vielleicht gar Trinität, müsste man hingucken. Aber es gibt irgend so ein Empfinden auch da. Und das ist auch da. Was bitteschön ist dann, wenn das da ist? Da gibt es schon Versuche, auch hier, die wir diskutiert haben. Was ist denn dann los? Wo ist denn mit der Liebe? Aggression. Also ich sage so, das ist jetzt der Denker in mir. Der sagt, okay, Liebe ist, also die ist halt immer da. Dadurch sind wir natürlich, passt der Satz, die Natur des Menschen ist Frieden. Und jetzt nehme ich ein Phänomen wahr, und das kann man jetzt als Konzept sehen, dass das nur ich wahrnehme, aber ich denke, auch da haben wir so eine Idee davon, das ist nicht immer so. Was ist denn da, wenn Aggression ist? Was ist denn mit der Liebe? Hat jemand eine Idee? Die wird überhöht, die Liebe. Und dann sagt die Liebe, also überhöht heißt für mich, ey du Aggression, geh mal ein Stück zurück und lass in dem Sinn, oder? Ah, okay, das ist der Missbrauch der Liebe, die hatten wir schon abgefrühstückt. Das ist die Liebe. Das ist die Liebe, wo die Liebe und auch andere Emotionen benutzt werden, um die Einflussnahme zu üben, die man rechtfertigen will. Ja, wer hat noch eine Idee zu der Frage, was ist, wo ist sie dann?
Die Leitung ist zu.
Bitte?
Die Leitung ist zu.
Die Leitung, also das heißt, die Leitung ist zu, führt ein Konzept ein, dass das da auf jeden Fall stimmt. Die Liebe ist nach wie vor da, nur der Kontakt hier ist unterbrochen. Roman, ist das okay bei mit Mikro? Oder machen wir es, wie es geht.
Ich möchte ein Gegenbeispiel bringen, wenn zum Beispiel ich sehe, meine Tochter ist am Griller, Und sie verbrennt sich gerade. Ich bin voller Liebe zu meiner Tochter. Vor mir ist aber, sind gerade Menschen und ich muss die einfach zur Seite stoßen, weil ich so schnell wie möglich zu meiner Tochter kommen will. Das ist eine aggressive Handlung und die ist voller Leben. Ich sage auch, ohne Aggression gibt es überhaupt keine Lebendigkeit und keine... Also Sexualität, Aggression und Lebendigkeit ist für mich eins. Und es gibt sehr wohl eine ganz liebevolle Aggression. Aggredo heißt einfach auf etwas zugehen. Und wir werden immer wieder auf Widerstände stoßen und es ist autoaggressiv, sich selbstzerstörerisch. Finde ich oft in spirituellen Zirkeln, das ist was selbstzerstörerisch, wenn man die Aggression so verteufelt.
Das enttäuscht mich jetzt. Es hat keiner verteufelt. Und das ist die Frage, was da entsteht dabei. Wer hat wahrgenommen, dass ich es getan habe? Meine Frage war präzise. Wer hat wahrgenommen, dass ich die Aggression verteufelt habe? Wer hat wahrgenommen, dass es in diesem Raum jetzt jemand anders getan hat? Wer? Das wäre jetzt polarisierend. Wartest du kurz? Deine Aussage ist richtig. Am Anfang deiner Aussage hätte ich einfach Ja gesagt. Und zwar hier, es ist die Liebe zur Tochter. Vielleicht ist es mehr. Als Vater hat man so unterschiedliche Emotionen noch. Vielleicht ist es nur die Emotion Angst gewesen, die dich motiviert. und dann bist du aggressiv. Aggressiv ist die Grundemotion Ärger, und die Grundemotion Ärger nimmt Einfluss, nämlich um Schutz herzustellen für deine Tochter. Das ist, was ich sagte. Und wenn wir das aufhören, dann kommt der erste Schritt zum Frieden. Keine der Emotionen. Und das ist das Schlimmere noch. Keine der Emotionen ist gut oder schlecht.
Wenn wir womit aufhören, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Die Emotionen zu werten als gut oder schlecht. Und das ist, was das Schlimme in die Welt bringt. Und dein Satz war grandios. Der sagt hier, gibt es keine Lebendigkeit. Das heißt, nicht nur für die Aggression, also für die Grundemotion Ärger der Fall, das gilt auch für die Trauer, was wir gerade hatten. Wenn wir die Trauer nicht haben, gibt es keine Lebendigkeit. Der, der in der Trauer mal verstrickt war und nicht rauskommt, da geht das Leben weg. Ohne Angst haben wir keine Chance, überhaupt zu überleben. Das heißt, da gibt es keine Lebendigkeit. Alle Emotionen sind zuständig dafür, dass wir leben. Und deswegen ist es so schwierig. Wenn wir Frieden wollen, dann beginnt es damit, dass wir aufhören, die eine oder andere Emotion als gut oder schlecht zu werten. Im ersten Schritt, und das macht es schwierig, sind die Emotionen einfach Überlebensmechanismen. Und dadurch sind sie weder gut noch schlecht. Das macht es so schwierig. Was wir sagen können, wenn es zu viel wird, kriegen Sie einen dysfunktionalen Bereich, das spürt sich ja im Körper an, da müssen wir nicht reden. Wenn es zu wenig wird, ist dieselbe Situation, aber das spürt sich anders an. Also so eine Depression spürt sich einfach anders an, wie so ein voller, dicker Hals. Okay? Das dürfte die Kernbotschaft sein, wo wir anfangen können. Und das ist so die erste Antwort, die ich dir geben möchte. Was ist der Unterschied zwischen Emotion und Gefühl? Als allererstes, die Emotion bewegt uns automatisch durchs Leben. Mit diesen Mechanismen. Und das Gefühl kriegen wir dann, jetzt ist die Dame weg, wenn so die irgendwas nicht ins Ziel kommt. Und jetzt wird es spannend, wenn wir es verorten. Wo findet das alles statt? Wie könnte es anders sein? Im Emotionssystem. Wir haben, jetzt wird es schwierig, für die Diskussion zwei Gehirnsysteme. Oder ich sage mal einfacher, zwei Entscheidungssysteme. Zwei. Nicht eins, zwei. In Wirklichkeit sind es drei und da kann man noch mehr. Aber die zwei sind jetzt einmal eine dominante Geschichte, die für die Diskussion relevant sind. Das Emotionssystem, weil was auffällt, wenn man über die Straße geht, wird man achtsam. Man sagt nicht, hey Angst, komm mal und mach mich achtsam, sondern das passiert. Damit etwas passieren kann, muss eine Situationswahrnehmung stattfinden. Also alle, die in die Berge sind oder kritische Situationen, achtsam, und dann hat man den Grad überwandert und plötzlich wird es wieder entspannt. Das heißt, da gibt es eine Erkennung. Das heißt, dieses Emotionssystem, machen wir es mal einfacher, nur mit dem Auge, das heißt, das hat eine Wahrnehmung. Damit es eine Situation einschätzen kann, braucht es ein Gedächtnissystem. Ist die Straße gefährlich oder ist sie nicht gefährlich? Ist der Grad gefährlich oder nicht gefährlich? Ist die Person sympathisch, nicht sympathisch? Das heißt, wir brauchen hier ein Gedächtnissystem. Okay. Und dann macht dieses Ding eine Handlung und steuert unseren Körper. Unseren Körper. Jetzt wird es wieder schwierig, was ist Geist? Ich nenne das Kognition. gibt es ein zweites System. Das Kognitionssystem, das ist dem Bewussten zugänglich. Das ist das, was wir gemeinhin Denken nennen. Also ich denke jetzt, dass ich diesen Stift jetzt dann nach oben hebe. Das ist ein kognitiver Vorgang gewesen. Vorher habe ich mit den Stiften auch was gemacht. Dem Bewussten nicht zugänglich. Rumgemacht, mich da und das da. Das hat mein Emotionssystem gemacht. Das heißt, wir haben zwei von den Dingen. Und dieses hat auch ein Gedächtnissystem. Okay? Und jetzt wird es plötzlich erklärbar, warum das alles so kompliziert ist. Weil wenn das da Ja sagt und das da Nein sagt, dann wird es halt schwierig. Also ganz schlicht. Man kriegt einen Anschiss vom Chef und die Faust ballt sich in der Tasche und dann sagt, schlag zu und dann sagt das Ding da halt so, tu es nicht. Könnte negativ für deine Karriere sein. Oder welches Konzept hier auch immer ist. Das ist die Wirklichkeit, die abläuft. Und das ist auch, was die Dualität erzeugt. Weil das rote Ding ist dem Bewussten nicht zugänglich. Wir hatten schon mal beim Autofahren telefoniert, also nicht mit Headset, sondern so richtig. Schon einige. Wie ist denn die Erfahrung dazu? Geschieht das Autofahren bewusst? Nee. Wer fährt dann Auto? Der Autopilot. Und jetzt sind wir bei der Sprache. Das, was es so schwierig gemacht hat, sind die Metaphern. Der Autopilot. Was ist das? Wir werden landen. Der Autopilot ist das Emotionssystem. Das Emotionssystem ist ein voll funktionierendes neurologisches System, das uns so ziemlich durch alle Situationen bewegt. Was passiert denn, wenn plötzlich von rechts was kommt oder die Polizei auftaucht? Fällt das Handy runter bei der Polizei? Ja? Impuls, ich schaffe es nicht. Kognition einschalten und dann geht's weiter. Okay? Das heißt, die zwei hier, die interagieren halt sehr heftig miteinander. Deswegen erscheinen die als Monolith für uns. Jetzt wird es immer klarer. Als Monolith, als ein System. Wir haben... Es gibt vielleicht noch so Anhänger dieser linken und rechten Hemisphäre, ist gestern noch mal kurz erwähnt worden, links und rechts, ich habe es draußen auch diskutiert, das ist Cocolores. Wir haben nicht dieses links und rechts Hirnige. Visuelle Verarbeitung geht über den Cortex von hier bis hier auf 17 Stationen und hier kriegen wir, sagen wir mal, eine elektro- oder biochemische Reaktion, wenn das Bild fertig ist. Die sind schon verortbar und beim Hören ist was anders und beim Rechnen ist was anders. Wir haben auch zwei Rechensysteme und so weiter. Da wird man merken, die Verortung so führt nicht ins Ziel. Da hat man gute Werkzeuge entwickelt, das ist alles prima. Aber die dominierende Geschichte ist die. Und die hat ein paar Merkmale. Die Intuition braucht man als nächstes. Könnte ich zwei Definitionen hören zur Intuition in ein, zwei Sätzen? Okay, also die innere Stimme sagt links und die äußere hat dann rechts gemacht. Die Sprache selbst ist bewusst, also hat das blaue System dahin und das rote da, könnte man mal so einen Ansatz machen. Wer hat noch ein?
Ich glaube, dass es eigentlich eine tiefere Konditionierung ist, also, oder ein Üben, oder was man die 10 Jahre gemacht hat. Und dann,
das ist die,
dann nehmen wir das halt manchmal als. Was ist das?
Ich mach's nicht. Komm, die.
Kann man mal so schlecht lesen als Wort?
Ich sag's immer dazu, das ist für mich. Die tiefere Konditionierung ist hier. Das ist eine tiefere Konditionierung. Und die Konditionierung, die geschieht ganz einfach. Mit Erfahrung. Wann immer wir eine Erfahrung machen. dann konditioniert sich hier was. Du hattest dich noch gemeldet. Ach nicht? Dann schauen wir uns das einmal an. Die Intuition. Wessen Intuition ist eher schnell? Wer so? Wenige. Wessen Intuition ist eher langsam? Ein, zwei. Wie geht denn das bei dir? Jemand kommt rein und du sagst, was passiert dann? Okay, aber ansonsten ist sie schnell. Okay. Den inneren Prozess können wir auflösen. Also die ist schnell und manchmal wünscht man sich. Wünschen ist ein kognitiver Prozess. Das heißt, die Intuition liefert was, will ich nicht haben, ich wünsche mir was anderes. Dann dauert die Intuition ziemlich lang. Ansonsten geht sie schnell durch. Du hattest dich gemacht. Wer kriegt einen Impuls? Also sowas wie... Ah, okay. Die Frage lautet, oder Hinweis, also es ist ein körperlicher Impuls. Bei wem ist die Intuition ein körperlicher Impuls? Ziemlich viel. Logisch, ja. Dieses Ding ist mit dem Körper verbunden, weil es uns steuert. Okay? Wessen Intuition ist unaufgefordert? Also die geschieht, ohne dass man was tun muss. Ja, da lacht man drüber. Bei wem geschieht sie? Und jetzt zuhören, wer muss sie auffordern, dass sie kommt? Muss. Wer kann sie aktivieren? Okay? Wie machst du das? Damit verbinde ich. Wie magst du das verbinden? Bewusster. Okay. Innehalten, Kognition anhalten, was Wahrnehmung reinlassen, Emotionen, Ergebnisse liefern lassen. Wie machst du es?
Aus der Erfahrung heraus entsteht die Intuition.
Ja.
Das stimmt ja auch nicht. Also Intuition geht
ja darüber. Ja. Das macht es jetzt schwierig. Könnten wir das einfach zeitlich nach hinten tun? Für alle, die sagen, was soll denn dieses einfache Ding, das stimmt ja. Aber das geht doch viel weiter. Ja, es geht viel, viel weiter. Aber es gilt trotzdem, für die, die es nicht erwarten können, wenn ich eine, nennen wir mal an Spiritualität, was immer das ist, eine Erfahrung macht, dann wird sie hier repräsentiert. Also die heute Morgen, die haben alle eine Erfahrung gemacht. Und die fließt dann in dieses System ein. Also so werden spirituelle Erfahrungen und systemische Erfahrungen mit der Zeit einfach hier zusätzlich abgelegt. Wie machst du es? Wir hatten noch jemand. Wie machst du das?
Also entweder ist es einfach sofort da, oder ich gehe bewusst in meinen Körper. Also ich nehme es in mir wahr.
Okay. Wer hat denn noch eine Wortmeldung?
Es gibt auch so ein oder und dann kann ich das mit Dingen, die selbstverständlich sind, so wie im Auge, das mache ich heute noch in der Bergtour, und dann kommt es deutlich ein
Genau.
Und dann frage ich mich hier solche Fragen, und dann das Fünfte, die ist dann die entscheidende, und da kommt dann, da höre ich dann oder
okay. Es ist eine perfekte Beschreibung dieses Prozesses. Was ist die Qualität der fünften Frage? Wie war es denn das letzte Mal?
Da bin ich halt unsicher, deswegen meine
Intuition. Genau, das ist der Grund, es zu tun. Wie war die Frage gestellt? Die letzte, die fünfte. Die Intuition, über die wir sprechen, das ist ein dem Bewussten nicht zugänglich. Übrigens so ganz einfache Sachen. Unser Gehirn hat ja bestimmte Masse und bestimmte Teile sind zum Bewussten fähig und bestimmte Teile sind zum Bewussten nicht fähig. Atmung. Das kriegen wir nicht mit. Das funktioniert. Sauerstoffgehalt sinkt unter 20%, wird von einem Sensor, der im Stammhirn sitzt, festgestellt. Aha, wir brauchen Sauerstoff, dann wir haben hier keine Muskulatur, das ist Zwerchfell und auf der Seite haben wir noch irgendwas, werden aufgestellt, wird gepumpt und wir kriegen nichts mit. Das heißt, nur ein Bruchteil unseres Gehirns ist zum Bewussten fähig. Die anderen Prozesse laufen einfach ab, ohne dass wir was bewusst mitkriegen. Das Problem ist wie immer, so jetzt gerade, ich kann es auch bewusst steuern. Das macht diese Diskussionen immer mit entweder oder, die nie ins Ziel führen. Weil es geht so und es geht so. Den Faden verloren wieder. Achso, wie war die Fragestruktur, dass diese Intuition antwortet? Das ist ein Handlungssystem für Überleben. Archaisch beim Einzeller schon rudimentär ausgebildet. Also das gilt für alle Lebewesen. Handeln heißt immer in letzter Konsequenz Go oder No-Go. Das ist der Impuls, dieses gehe ich in die Berge, gehe ich nicht. Das heißt, dieses System ist zwar hochfunktional mit Autofahren und was das sonst noch alles kann, Sympathiewerte kennenlernen. Also wenn man das abbilden will, das ist fast nicht denkbar. Und macht in Millisekunden, exakt in 300 Millisekunden, diesen Abbildungsprozess. Was es aber nicht kann, ist sich ausdrücken. Was es kann, ist sich mit einem Impuls ausdrücken. Und der Impuls heißt im weitesten Sinn Go oder No-Go. Also handle oder handle nicht, aber natürlich schon komplexe Handlungen. Oder jetzt kognitiv übersetzt in Ja oder Nein. So eine ganz persönliche Arbeit war das, persönliche, ganz triviale Arbeit. Ein Manager, der sehr sozial, würde ich sagen, seine Gruppe geführt hat, der wollte immer Brezen mitbringen, seiner Mannschaft, und dann ging er zum Bäcker. Und da gab es welche mit Brezen und da gab es welche ohne Brezen. Der konnte sich nicht entscheiden, was er mitnehmen will, weil er wollte jedem das Richtige machen und hat er meistens keine gekauft. Was eine ziemlich dysfunktionale Geschichte war. Und so ganz einfach, dieses System antwortet, soll ich die Brezen kaufen mit Salz, dann kommt ein Impuls. Ja, weil dies zu beantworten mit Ja oder Nein. Soll ich die Brezen ohne Salz kaufen, kommt auch ein Impuls. Was wird wohl kommen, wenn jemand fragt, soll ich die Brezen jetzt mit oder ohne Salz kaufen? Was glaubt ihr, was da kommt? Nein, zum Impuls. Die Entscheidung des Kaufs ist ein kognitiver Prozess, wo noch viel dazu läuft. Das ist, was bei dir passiert. Dieses System kann das nicht beantworten. Deswegen kommt es so verwirrt. Und dann dauert es und zurück und dann die fünfte Antwort lautet, soll ich heute zum Skifahren gehen? Und dann kriege ich einen klaren Impuls. Das heißt, wenn die Fragestellung, also das, was ich in das System rein tue, mit Ja oder Nein zu beantworten ist, dann kriege ich auch eine Antwort. Das ist der Kern. So einfach. So, ich beantworte gern natürlich das, was wir hier ein bisschen versprochen haben. Was hat es mit Recht haben zu tun? Und warum fühlt sich Recht haben gut an? Perfekt. Das Emotionssystem nimmt die Situation wahr. Und wenn es das, was es tun will, im Sinn von einer Entscheidung oder von einer Handlung, durchgeht, dann fühlt sich das dann gut an, wenn es bewusst wird. Das heißt, wann immer das rote System erfolgreich ist, und bewusst wird, fühlt es sich gut an. Das heißt, die rote Entscheidungsmaschine bei Zustimmung, gut. Da aber die Emotionen nur ins Bewusste kommen, wenn sie irgendwie halt blockieren oder irgendetwas nicht so ganz rund lief im Sinn von, hey, du Kognitionssystem, werde einmal wach. Und das ist beim Rechthaben natürlich ein Thema, weil ich ja ins Bewusstsein komme. Das heißt, das Gefühl des Rechthabens ist nichts anderes als das Emotionssystem, das bestätigt. Das heißt, wir kriegen immer dann gute Gefühle, wenn unser Emotionssystem sich bestätigt. Und die andere Seite ist die umgekehrte. Dieses Emotionssystem will für Überleben sorgen und kriegt ein No-Go. Und das fühlt sich unangenehm an. Und jetzt sind wir bei den Emotionsgefühlen. Und jetzt kriegen wir die Differenzierung hin. Ein Emotionsgefühl ist das, was entsteht, wenn die Emotionen nicht ins Ziel kommen und das Kognitionssystem aktivieren, damit sie bewusst werden. Emotionen sind dem Bewussten nicht zugänglich. Sie schaffen die komplexe Situation nicht, bringen sich in Erinnerung am Kognitionssystem, das wird aktiv und kann reagieren. Und deswegen fühlen die sich so blöde an. Das heißt, es gilt, alle Emotionsgefühle müssen unangenehm sein. Sonst würden sie die Kognition nicht aktivieren. Sonst würden wir nicht reagieren. Die Analogie ist der Schmerz. Was passiert, wenn ich mich hier verletze und es tut nicht weh? Was passiert? Dann geht der Körper kaputt. Das heißt, der Schmerz ist ein Hinweis, ein Gefühl, tu was. Ich weiß nicht, ob jemand Lepra kennt, so als Extremform. Lepra ist eine ganz einfache Geschichte. Da empfindet man an der Stelle, wo die Entzündung stattfindet, spürt man nichts. Und dadurch wird es nicht behandelt. Und es geht halt so weit, dass die Extremitäten abfallen, weil man es nicht merkt. Das heißt, dieses so Unangenehme ist in Wirklichkeit nur der Hinweis für tu was. Und jetzt kommen wir der Sache schon näher. Was hat das mit Frieden zu tun? Wir verwechseln das gerne. Wir können mit dem Wissen in die Selbstbestimmung gehen. Also die Faust, die zuschlagen will. Oder ich habe vorgestern eine tolle Sendung gehört über Intrigen. Wer kennt so die Intrige als Einflussnahme? Ja, ein bisschen Kompetenzen sind da. Okay. Die Zutaten, also man braucht drei und man braucht so Werkzeuge dazu. Früher war das Gift. Ja. Und der Dolch. Heute ist es Mobbing, Bossing, Shitstorm. Das heißt, es haben sich nur die Werkzeuge geändert. Wir können aber hergehen und diesen Impuls übersetzen. Und das wäre der Weg zum Frieden. Und jetzt kommen wir zur Demut und es werden alle diese Fragen, die wir so immer im Raum mit Metaphorik umkleiden, die kriegen jetzt eine neurologische Repräsentation. Und neurologisch, ob das wieder ein Konzept ist, im Sinn von Unität, wäre zu hinterfragen. Und für mich wäre die Frage einfacher. Wenn ich mit Konzepten dafür sorgen kann, dass ich die Konzepte verliere, dann habe ich einen Schritt gemacht. Also wenn ich in die Wahrnehmung des Nichts komme, dann wird das da auf jeden Fall mal ganz, ganz ruhig. Und das da wird auch ganz, ganz ruhig. Und dann kann ich es wahrnehmen. Das heißt, was ich tue, ist die Systeme zur Ruhe bringen. Und die kriege ich dann zur Ruhe, nicht indem ich sie verhindere, weil ich sie gar nicht verhindern kann, weil sie bereits stattgefunden haben. Das Emotionssystem braucht ungefähr 300 Millisekunden. Und dann agiert es. Das Kognitionssystem braucht ungefähr 500 bis 1000 Millisekunden und länger für komplexere Dinge, um zu reagieren. Das heißt, es hat längst stattgefunden und wenn wir es weghaben wollen, wird es schlimmer. Und dann passiert wieder der zyklisch-evolutionäre Prozess. Du hast es in deiner Arbeit schön gemacht. Da kommt die Angst. Was hörten wir? Lass die Angst zu. Wenn die Angst kommt und sagt, mach, ich will keine Angst, geht die Angst wieder rein und zack, 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 kommt es zur Eskalation. Wenn wir meditieren, bringen wir das da zur Ruhe und dann das da, da kommen die Dinger noch. Und wenn ich sie akzeptiere, lasse sie einfach zu, was da durchgeht. Und schon wird es ruhiger. Also so ist die Meditation oder diese passiven Formen sorgen im ersten Schritt einmal dazu, dass Ruhe ins System kommt. Und etwas habe ich weggelassen. Die Emotionen, und das ist, was es so fatal macht, die verändern die Ausführung der Emotionen. Also wenn ich aggressiv bin, bin ich richtig aggressiv. Und wenn ich Angst habe, bin ich richtig Angst. Das heißt, ich komme durch dieses System, und da kann man schon fragen, was hat der Herrgott da gebaut oder sonst jemand, hitzt sich das System an. Das heißt, ich lande in diesem Bereich hier und schaukel mich dann hoch. Und dann passiert Aggression und dann fliegen Sicherungen, was wir kennen. Und da komme ich langsam zur Frage, die klasse ist, warum ist es sinnvoll, Gefühle und Emotionen zu differenzieren? Ganz einfach, das Gefühl ist die einzige Chance, die bereits stattgefundene Emotion zu erkennen. Und das, was du so machst im längeren Prozess, ich versuche sie zu erkennen von der Intuition, sie zu entkleiden, okay, ich habe Angst. Dann muss ich nur die Handlung suchen, was bringt mich in die Sicherheit. Eine Ressource, etwas lernen, jemand mitnehmen und so weiter. Oder Ekel, was will ich nicht haben? Und schon kann ich es herstellen. Und das Allerwichtigste ist der Ärger. Was will ich beeinflussen? Also den Fall, den wir jetzt gerade hatten, ich will für die Sicherheit meiner Tochter sorgen. Und da würde ich sagen, braucht man die Kognition nicht, weil die ist zu langsam. Da ist es richtig durchzugehen. Aber in vielen Situationen, der rempelt mich an und ich kann mir jetzt überlegen, will ich fürs Aufschaukeln sorgen? Vielleicht ist es angemessen, jemanden zu stoppen. Oder entscheide ich mich, dass die Einflussnahme aufschaukeln es nicht wert ist. Das wäre der Weg hin zum Frieden. Das wäre der innere Prozess. Was es fatal macht, wenn wir über Krieg reden, die Neuroarchitektur kann man sich vorstellen wie ein Haus. Also Keller, erster Stock, zweiter Stock und so weiter. Die ist geschehen über Angst, Ekel, Ärger. Amygdala, Insula, Hippocampus. Also kann man zuordnen und kann man messen. Es läuft in der Reihenfolge, ist einfach eng verdrahtet. Das heißt, wenn man jetzt anschaut, wie kann denn Krieg entstehen? Ganz einfach, dass man diese Sequenz forciert. Mache den Leuten Angst. Nationalsozialismus, IS, ganz schlicht. Als erstes die Angst. Der Ekel ist eine sehr archaische Emotion, die heute eher so Abscheu, so Abneigung, Verachtung ist. So die moderne Ausdrucksform von, wie sich's anspürt, vom Ekel. Sorge dafür, die anderen sind verachtenswerte Wesen. Und jeder, der Krieg gemacht hat, konstruiert hat, hat zuerst die Angst geschürt, dann die Verachtung und dann die Einflussnahme. Wir müssen die Ostgebiete erweitern um unsere Idee. Wir haben zu wenig zum Siedeln. Wir müssen unsere Religion. Es ist egal, welcher Krieg. Das heißt, es ist nicht so, dass wir kriegerische Wesen sind oder aggressive Wesen, so wie mein Vortrag jetzt begann, so im Sinn. Jeder Krieg, der geführt wurde, wurde im Recht und der Mensch ist ein aggressives Wesen, weil er sich so verhält. Die Zahlen, die kann man nachlesen, die sind unglaublich, wie viele Menschen durch Menschen getötet wurden, wenn wir nur die nehmen. Können wir uns noch ein bisschen anschauen. Wir können mal ein paar nehmen, die es nicht gelesen haben. Diese Struktur, und dann können wir ein bisschen hinschauen, wie wir rauskommen. Das ist was Kognitives, ist im Emotionssystem einfach schwer abbildbar oder wiederholbar. 2012 laut UN 437.000 Menschen wurden vorsätzlich getötet. Ohne Krieg, ohne alles, einfach nur, ich kill dich. 200 Millionen Menschen seit durch Kriege, allein durch Kriege, seit es die Menschheit gibt. Das kann man so hochrechnen, weil am Anfang ist ziemlich wenig passiert. Aber jetzt sind wir sehr viele. Wir waren ja lange von der Bevölkerung wenig und jetzt ging es ja nach oben. 200 Millionen. Und das ist, was uns so hindert dran. Also diese Polarität zwischen einem friedlichen und einem kriegerischen Wesen, die hilft überhaupt nichts. Definitiv verhalten wir uns aggressiv. Sonst gäbe es diese Toten nicht. Und zu sagen, wir sind von Natur aus friedlich, hilft nicht. Wir sind, zumindest vom Verhalten her, sehr aggressiv, wie kaum ein anderes Wesen. Und es genügt einfach dieser Sequenz, die außer Kontrolle kommt. Und zwar, weil es zyklisch evolutionäre Prozesse gibt. Ein Mensch verhält sich ganz normal und er temperiert an, ich nenne das emotionale Disposition, und schon eskaliert es. Das führt dazu. Und wenn wir beginnen, und das ist die Kernfrage, oder sagen wir die Kerntür, durch die wir gehen können, um friedliche Wesen zu werden, wenn wir die Prozesse, die stattgefunden haben, also es ist keine Frage mehr, will ich nicht, sondern der Prozess hat stattgefunden und der teilt sich durch ein Gefühl mit. Wenn ich dieses Gefühl einfach willkommen heiße im Sinn, ja, du sagst mir etwas, wo ich eine Handlung initiieren soll. Und wenn die nicht funktional ist, im Sinn von sozial oder beziehungsorientiert, dann sollte ich dieses blaue Teil nehmen. Und jetzt seht ihr meine Geschichte. Ich war ein echtes Brainmonster als Mathematiker und als Unternehmer. Und ich habe auch kognitiv entschieden. Da waren gute dabei und weniger gute. Ich hatte so 20, sagen wir, wichtige Entscheidungen pro Tag und dann lernt man das. Und dann habe ich schon gemerkt, dass ich die meisten Entscheidungen eigentlich damit fälle, aus der Erfahrung heraus. Und in der Forschung habe ich festgestellt, das Blaue dient ja gerade dazu, um das Rote zu schützen im Gehirnschädel. Um dann später festzustellen, das da ist aber für zuständig, damit ich das da regulieren kann. Also im Sinn von Schöpfung haben wir das Blaue dazu gekriegt, um dieses archaische alte Ding, das einfach arbeitet, so wie es arbeitet, zu überformen. Das heißt, wir haben keine Chance, im Moment friedlich zu sein, wenn die Kiste läuft. Aber wir können sie stoppen und sozial überformen. Und jetzt wird es plötzlich spannend. Wie können wir denn friedliche Wesen werden, indem wir einfach viel friedliche Erfahrung machen? Weil dann konditionieren wir dieses Rote. Aber das ist ein Prozess, weil das ist sehr robust. Es ändert sich nicht so leicht. Also wer Rechtshänder ist, der soll mal anfangen, linkshändisch ein paar Dinge zu tun. Das ist sehr tief eingebrannt. Ich war mal Leistungsschwimmer, stimmt nicht ganz, aber ich bin sehr sportlich gewesen. Bin es immer noch. Und war, naja, man sieht es nicht. Ich war Schwimmer, Triathlon. Und ich hatte einen Zweierzug. Also man atmet immer auf dieselbe Seite. Das ist dysfunktional mit dem Hals. Also ich habe einfach Halsschmerzen gekriegt. Dann habe ich einen Dreierzug gemacht. Und es wurde besser. Aber ich habe 2 Jahre gebraucht und gefühlt habe ich 3 Schwimmbecken ausgesoffen. Und jetzt kann ich nicht mehr anders. Also das heißt konditionieren. Und wo ist Bewegungssystem und Emotionssystem ist sehr nah beieinander. Das ist ein Vorgang, diese Erfahrungen müssen wir machen. Also wenn ich zurückkehre zu den Pistolen, wenn wir uns, ich sag, die Tötungswerkzeuge wegnehmen, dazu gehören Waffen, Verachtung, Mobbing, wie sie immer heißen, dann machen wir andere Erfahrungen. Aber wir haben die Einflussnahme und jetzt wird Leben sichtbar. Das ist ein dynamisches Ding, das ist sowas von dynamisch. Dass wir das nicht so gestalten können in einem friedlichen Wesen, das ist in uns. Wenn wir friedlich werden, sagen wir mal, die Erleuchteten, die haben dafür gesorgt, im ersten Schritt, also Techniken, diese beiden Systeme zur Ruhe zu kriegen, friedliche Erfahrungen zu machen und auch Einflussnahme, wie ich gestern gehört habe, auch energetisch zu machen. weil ich die Systeme auch energetisch beeinflusse, und das sollten wir in dem Rahmen noch kurz besprechen, wo gehört das hin. Aber für die, zum Anfangen, wäre das ein Rüstzeug, wo wir als Individuum friedlich werden können, wenn wir den Impuls aus dem Emotionssystem zulassen, weil er schon stattgefunden hat. Das Wort ist schon ein bisschen komisch, weil es ist schon geschehen. Und dann kommt er ins Bewusstsein und dann entschlüsseln wir ihn. Was wollte das Emotionssystem? Und das ist nicht immer was Gutes. Aber es ist egal, weil es hat schon stattgefunden. Und dann kann ich entsprechend danach agieren und dann kühlt das System runter. Das wäre der Weg dazu. So einfach geht es. Und gibt es denn Frieden? Das ist so die spannende Frage dann. Wie würde Frieden ausschauen, wenn das gelingt? Also nehmen wir mal an, alle sagen, das ist ja alles klasse hier, das machen wir jetzt, das lernen wir in der Schule. Das heißt dann bei dem Psychologen Impulskontrolle. Und das ist ein grausames Wort. Der Impuls hat stattgefunden. Wie will ich ihn denn kontrollieren? Das heißt, durch diese Metapher verdrehen wir die Welt und haben dann ein schlechtes Gefühl, ich kann ihn nicht kontrollieren. Niemand kann ihn kontrollieren, weil er schon stattgefunden hat, weil ich mein Bewusstsein brauche, um ihn festzulegen. Das heißt, es müssen so ziemlich alles ein bisschen umgeschrieben werden und gleichzeitig stimmt fast alles, was wir haben. Es ist alles abbildbar. Also jemand, der Psychologe ist, Freud ist sofort abgebildet und so weiter.
Das sind ja eigentlich alles automatische Systeme. Das Kognitive und das Emotionale. Nicht.
Nicht. Einfacher Test. Macht alles schnell mit. Dauert ungefähr 3 Sekunden und dann unendlich lang. Okay? Wie viel ist 2 mal 2? Wie viel? Testen wir mal, ob das... Das war das Emotionssystem. Schnell. Wenn ich dich frage, wie, dem Bewussten nicht zugänglich, unaufgefordert, sagt einfach was und so weiter. Wie viel sind 3 mal 2? 6. Das Kognitionssystem sagt, was macht denn der mit uns? Das, die 6 ist sofort da. Okay, 17 mal 34. Bitte rechnen. Der hat Zeit. Okay, können wir den Feldversuch? 578. Und jetzt ganz, ganz ehrlich. Wer hat gerechnet? Ungefähr knapp 10. Es zählt nicht. Das Kognitionssystem läuft eben nicht automatisch. Ich muss es aktivieren und es ist anstrengend.
Ja, was ich vielleicht meine mit automatisch ist, dass es ist doch irgendwie auch angelernt. Es ist doch vielleicht gar nicht mir eigen, sondern...
Das ist die größte Dissoziierung, die wir machen können. Das erledigt über 90% deiner Entscheidungen und 100% deiner Empfindungen. Wenn du dir vorstellst, in Freude zu gehen, benutzt du zwar das, aber aktivierst es hierdurch. Das bist du. Das ist die große Geschichte. Ich will doch nicht aggressiv sein. Sich zu versöhnen, und das ist die ganze Versöhnungsarbeit, alle spirituelle Arbeiten sagen, versöhn dich. Versöhnen heißt ganz schlicht, das, was schon geschehen ist, zu akzeptieren, weil es zeitlich schon gesehen ist. Und das Emotionssystem, das ist verortbar, das ist nicht groß, also es sind ein paar Systemkomponenten, die unter dem Kortex sind, das bist du. Aber die wunderbare Botschaft, wenn wir Zeit weglassen, also Zeit im Sinn von, du kannst es durch Erfahrungen sammeln. Wer war schon mal eine längere Zeit in einer richtig aggressiven Umgebung? Wie hat sich dein Aggressionsverhalten entwickelt? Aggressiv.
Naja, also ich habe die Impulse mir dann früher oder später natürlich auch gespürt.
Genau. Das ist die Beschreibung drüber, auch aggressiv. Das heißt, dann kriegst du Aggression. Das heißt, wenn du in eine aggressive Umgebung gibst, dann konditionierst du dich auf aggressiv. Alle, die heilend arbeiten, ein Trauma ist nichts anderes als eine Erfahrung, die hier sehr stark eingebrannt wird. Und dann habe ich dieses Muster. Also das Emotionssystem hat fertige Muster, das ist ein bisschen komplizierter. Und dann steckt es hier robust drin, wird jedes Mal exekutiert, wenn eine Situation ausgelöst wird. Und die kann man auflösen. Das heißt, du hast verschiedene Möglichkeiten, es zu tun. Also wenn wir Richtung Veränderung gehen, ist das, was wir gerade gesagt haben. Lass den Impuls zu, identifizier es und mach eine bewusste Einflussnahme. Das geht bei bestimmten Sachen nicht, weil es zu schnell geht und weil es zu stark ist. Wenn ich aber hergehe und mal schaue, ich habe einfach immer drei Möglichkeiten zu intervenieren. Ich kann es vermeiden. Gehe nicht dahin, wo dein Action Code heißen die Dinger, ausgeführt wird. Geh nicht in eine aggressive Umgebung, dann bist du ein friedlicher Mensch. Aber dadurch ändert sich noch nicht so viel. Du machst zwar Erfahrung, aber das ist ein langsamer Prozess. Der schnellere Prozess ist regulieren. Das heißt, wenn dein Ding hochfährt, lerne Techniken, die zu regulieren. Die sind sehr einfach. Atmen, bewusst, Augen. Da gibt es einfach eine Sequenz und dann bist du runter und dann bist du handlungsfähig. Und da gibt es Lösen. Das wäre im weitesten Therapie oder was wir heute Morgen gesehen haben. Hier kommt was durcheinander. Und das ist neurologisches Gewebe. Und das ist biochemischer Vorgang, also für die ein bisschen Neurologie. Denken im Blauen ist, da gehen biochemische Signale über Synapsen. Hier habe ich gewachsenes Gewebe. Deswegen ist es so robust, das heißt, da haben sich so Dinge miteinander verbunden. Da gibt es Erik Kendall, der ist in Deutschland hier ein uralter Mann. Fantastisch, der erzählt das mit einer Liebe, das ist unglaublich. Und der hat das mit der Kamera aufgenommen, Kendall heißt er, Erik Kendall. Das ist Gewebe, deswegen ändert sich das so langsam. Das wäre eine ganz wesentliche Aussage, vielen Dank, das bist du, mehr als alles andere. Im Sinn von Unität oder von Nichts wird das Ding natürlich größer, weil wir eingewoben sind und nur eine Ausprägung von dem Ganzen sind, so könnte man es ungefähr sagen. Ist das eine Antwort für dich?
Ja, also einfach nochmal, das Kognitive, sagst du, ist nicht gelernt von der Gesellschaft,
doch,
von meinen
Eltern.
Doch,
habe ich nicht gesagt. Das ist genauso gelernt.
Aber was, wenn das alles... Wo könnte denn Inspiration oder etwas ganz Neues herkommen, was eben nicht gelernt ist und nicht aus dem Archaischen kommt?
Wo kommt jede, das denn her? Jede Situation, jede, konditioniert das. Permanent. Außer du machst nur das, was du immer machst. Jede Situation. Okay? Und jetzt wollen wir natürlich immer wieder fragen, was geschieht denn, wenn du meditierst? Wer war schon mal im ich habe über die spirituellen Schulen nichts gesagt. Nennen wir es Feld. Ist okay, dass wir es einfach mal Feld nennen? Also dieses Nichts. Wer hatte Resonanz zum Feld? Wie spürten sich das an? Gut. Wie spürt es sich an? Jetzt haben wir Differenzierung. Wie spürt es sich an?
Also soft und weit, würde ich sagen.
Weit?
Ja, weit, auf alle Fälle. Undefiniert?
Undefiniert.
Also frei?
Frei. Okay, noch jemand? Einfach, wie es sich anspürt. Gib das Mikro.
Friedlich.
Friedlich. Frei. Was passiert? Noch jemand? Es ist immer schwierig, darüber zu reden. Die Systeme werden einfach runtergefahren. Und dann hat das. Und das ist klar. Zugang. Wie man in Resonanz kommt, wäre sicher zu viel für diesen Vortrag, aber so ganz einfach. Wenn das Emotionssystem Krawall macht, dann kriege ich vom Feld relativ wenig mit. Wenn das Kognitionssystem Krawall macht, also mit Gedanken, dann kriege ich noch weniger mit. Also, Zugang zu diesem Feld kriege ich, wenn ich das runterfahren kann.
Ich finde aber, das löst es nicht dauerhaft. Also so erlebe ich das.
Wunderbar. Wunderbar. Es löst es nicht dauerhaft. Das ist eine Vermeidung, weil ich das Ding runterfahre. Da passiert gar nichts. Außer, dass ich in diesem Moment still bin. Weil die Systeme nicht mehr feuern. Die vedischen Schriften, die haben das so wunderbar erklärt, was wir so heute haben. Bewusstsein ist, beide sind aktiv. Dann gibt es den Traum. Wie ist der Traum? Also Traum, glaube ich, Traum. Die Begriffe, die hat jede Schule anders, aber den Traum, das kennt jeder. Du schläfst, jemand staubsaugt oder Bahn oder hupt und ich bin sofort wach. Das heißt, die Wahrnehmung des Emotionssystems ist noch aktiviert. Das heißt, das Ding funktioniert noch. Das Rote ist noch da. Das ist Traum. Träumen ist nichts anderes. Das Emotionssystem, und da kriegt Freud wieder recht, verarbeitet, nämlich synchronisiert die beiden Dinge. Ja, sind wir nicht drauf eingegangen. Ist auch zu viel in der Zeit. Das ist der Traumzustand. Und dann kommt Tiefschlaf. Beide Systeme fahren runter. Und dann höre ich auch keinen Staubsauger mehr. Das sind kurze Phasen der Ruhe. Und dann kann das wirken. Und das ist wieder die Chance. Und die wunderbare Aussage, dadurch passiert noch nichts. Die Illusion, würde ich fast sagen, dieser Menschen, die glauben, sie wären dann. Sobald ein Input von hier kommt, sei es erinnert, kreiert oder real, geht der Krawall von vorne wieder los. Amen, mit dem habe ich lange diskutiert über das Thema. Erleuchtung heißt nur, Zugang zu haben. Wenn ich dann raus bin, dann geht der Krawall wieder von vorne los. Aber ich kann mit der Erfahrung diese Systeme langsam konditionieren. Und das ist die Lösung, wie wir friedliche Menschen werden. Aber es beginnt damit, den ersten Impuls. Das geschieht ganze 20.000 Mal am Tag, die dann zu einer Handlung führen. Das heißt, die Erfahrungen, die da kodiert sind, sind halt sehr, sehr stark. Und wir haben aber auch 20.000 Chancen, nicht ganz, weil die müssen ja bewusst werden, damit wir sie so konditionieren, dass wir friedlich werden. Und wie würde eine friedliche Welt ausschauen? Die würde ganz einfach ausschauen. Es geht Richtung Ende. Eine Frage? Was? Das habe ich nicht verraten, aber die einfachste Antwort wäre die Liebe. Weil ich habe zwei Dinge nicht wirklich verraten. Die Liebe, wo ich nicht so viel verstehe, bin ich gerade im Austausch. Versucht habe ich es oft. Und die Freude habe ich nur ansatzmäßig erklärt. Die Freude ist, wenn diese Action Codes ins Ziel kommen. Freude ist keine Emotion. Freude ist nur das Erleben, das ins Ziel kommt. Ich intendiere was, also ich beabsichtige was. Das Emotionssystem entscheidet es zu tun. Das Kognitionssystem später stimmt dem zu. Es tritt ein und es hat auch noch die gewünschte Wirkung. Dann fühlt man sowas wie Glück oder Freude. Das heißt, der Prozess, wenn das Emotionssystem ins Ziel kommt, war das ein bisschen ein komplexerer Vorgang. Das ist der eine Teil und die Liebe habe ich nicht erwähnt. Und die Liebe hat etwas zu tun, ich würde es anders beantworten mit dem Schlusssatz, den ich versucht habe. Wenn wir jetzt alle einfach hergehen, das lernen und unsere Emotionen quasi langfristig konditionieren, weil ich habe eine Wahl drauf. Das heißt, wenn ich mich dreimal, fünfmal, siebenmal entscheide, nicht zuzuschlagen, mache ich sieben Erfahrungen, nicht zuzuschlagen. Dann konditioniere ich dieses rote System und kann meinen Impuls aus dem Ärger, der Einflussnahme, dann umformen. Und ich habe so ganz schlicht gesagt, okay, Einflussnahme kommt, kriegerisches Verhalten schlägt zu, jetzt im einfachsten Fall, eine friedliche Welt, wer Einflussnahme kommt, lass uns eine Kirche bauen. Oder Einflussnahme kommt im Sinn von, was wir hier gehört haben, als spirituellen Ansatz auch, geh in die Stille. Das heißt, wenn die Einflussnahme, weil das macht uns als zu Menschen, zu Wesen, also das, was Konzept und nicht ist, das macht das, was jetzt hier ist. Wenn wir den Impuls so konditionieren, dass wir was tun, was friedlich ist.
Also das, da möchte ich wirklich vehement widersprechen. Jegliche Einflussnahme empfinde ich als Gewalt. Was ich erlebe, ist, dass dieses rote System tatsächlich zur Ruhe kommen möchte und das geht nur, wenn, das fand ich sehr spannend, was du gesagt hast, wenn ich diesem Urimpuls folge und der sich mal aus, der sich ausdrücken kann.
Wie soll ich sagen?
Eben ohne Einflussnahme, stopp, stopp, das ist
stopp,
falsch.
Stopp, 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 stopp. Wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, dann ist das etwas, was man stoppen sollte.
Naja,
und wenn ich in der Nähe bin, dann würde ich Einfluss nehmen, dass es nicht stattfindet. In dem Sinn ist es Illusion. Das sind Dinge, die nicht ins Ziel führen. Aber der Kern, den du sagst, wenn du sagst, das, wovon du sprichst, kannst du hierher gucken, kommt von hier, dann würde es gehen. Aber da sitzt etwas, was nicht geht jetzt. Aber ich werde eintreten, das ist meine Einflussnahme. Dieses Emotionssystem ist gebaut worden für Lebewesen. So 10 Millionen Jahre haben wir, also Menschen, habe ich die Zahl nicht im Kopf, immer die entfleucht mir. Und das ist ein robustes System, aber das taugt nicht für das, was wir hier an sozialen Beziehungen haben. Wir haben nicht über die Schuld und wir haben nicht über die Scham gesprochen. Das sind die sozialen Emotionen. Die spüren sich ziemlich heftig an und die brauchen wir, um soziale Wesen zu werden. Aber ich habe einfach nicht so viel Zeit hier oder nicht gekriegt. Also das wäre der nächste Schritt. Was macht die mit uns? Und was wäre der Impuls aus der Schuld? Weil jede Einflussnahme geht nicht gut. Die hat oft einen Schaden. Die Schuld ist die Beziehungsenergie, die brauchen wir, um was zu tun. Ja, bei Schuld, das weiß ich, wenn ich damit angefangen hätte, dann wäre hier Krawall. Aber ich möchte es abschließen und ich werde es abschließen. Wer der Idee, was die Schuld will? Als Ärger, Trauer haben wir alles gehabt. Was will denn die Schuld? Niemals. Wieder gut machen. Die will nicht einmal wieder gut machen. Was geschehen ist, kann man nicht wieder gut machen. Das, was geschehen ist, kann man nicht korrigieren. Segen haben,
annehmen.
Ist etwas wollen von jemandem, den ich geschädigt habe.
Die will angenommen.
Niemals. Schuld will ganz was Einfaches. Was passiert, wenn ich zu meiner Frau sage, hey Mensch, du schaust der Scheiße aus. Ein Ausgleich. Wenn ich zu spät nach Hause komme. Schuld will nur ein Ausgleich. Es gibt eine Riesenbewegung in Ruanda, da haben sich die Köpfe eingeschlagen. Die haben Rituale gelernt, wie sie ausgleichen. Und Ausgleich heißt, dass du das Schlimme anschaust, was durch deine Handlung entstanden ist. Die ist nicht immer bewusst. Manches geht auch so schief. Wenn ich bei Grün über die Ampel fahre und fahre einen tot, ist der tot. Wenn ich bei Rot über die Ampel fahre, ist der auch tot, wenn er tot ist. Ich kann aber nur mit dem Opfer in Kontakt gehen und das irgendwie ausgleichen. Und die einfachste Form von Ausgleich ist Dankbarkeit. Und das ist, was wieder dann alles stimmt. Aber Dankbarkeit ist nur eine. Manchmal geht es anders. Mit der Einladung, mit einem Dankeschön an Rommen. Das ist eine Ausgleichsbewegung gewesen, mit der ich begann. Damit stellt man eine Beziehung wieder her, die halt angeknackst war. Und wenn man Rommen fragt, das könnt ihr dann in der Pause machen, da geschah was mit ihm. Und das Dankeschön ist das Einfachste, das Ausgleichs, der immer bleibt. Weil es gibt so große Dinge, da können wir nicht mehr ausgleichen. Aber es gibt so viele andere Dinge, mit der Tafel Schokolade, mit der Kleinigkeit können wir das ausgleichen. Die Scham ist etwas komplizierter, die möchte ich nicht, einfach von der Zeit her. Da ist zu viel drin. Das Problem, und jetzt gehen wir mal hin, einfach muss ich es noch sagen, jede Erfahrung konditioniert uns. Habe ich noch 5 Minuten? Okay. Ganz einfache Vorstellung. Dieses Konditionieren findet dauernd statt. Meine Mutter hat mir das Kaffeetrinken beigebracht mit Schuld. Wann immer ich diese Kaffeetasse umschmiss, sagte sie, geht mir so schlecht, weil du jetzt so wieder das und ich aufräumen muss. Okay, irgendwann habe ich das gelernt und irgendwann konnte ich auch wirklich ordentlich Kaffeetasse oder Kaffee trinken. Ein Kumpel von mir, der hatte eine andere Mutter, die hat ihn mit Scham konditioniert. Scham hat was mit Leistung und Zugehörigkeit zu tun. Die hat immer gesagt, bist du denn so blöde und so weiter. Das heißt, die Scham hat ihn konditioniert, irgendwann Kaffee zu trinken, ohne dass sie umfällt, die Tasse. Und jetzt passiert was ganz Komisches. Was glaubt ihr, was ich empfinde, wenn ich heute im Alter eine Kaffeetasse umschmeiße? Schuld. Nee, ich finde Schuld. Was glaubt ihr, was der andere empfindet? Die Scham. Das heißt, wir weben alle Emotionen, die gerade im Moment da sind, in unsere Handlungen ein. Und deswegen empfinden wir uns. Und wenn wir jetzt mit Schuld konfrontiert werden, wo wir ein gutes Verhalten hatten, dann wollen wir dieses Gefühl nicht, weil das gar nicht zu uns gehört. Aber das ist in diesem Action Code da halt konditioniert drin und wir können nichts dafür. Und das macht es so schlimm. Und deswegen reagieren die Menschen auf Schuld so radikal manchmal. Weil sie nichts damit zu tun haben, weil sie keinen Zugang haben, dem Bewussten nicht zugänglich sind, aber es wurde halt einfach mit Schuld konditioniert. Und die grausame Botschaft heißt, ihr könnt euch vorstellen, welche Emotionen sich am allerbesten eignen, um Menschen zu konditionieren. Und Schuld. Lest einmal Bücher über Scham und Schuld. Sie sind so bunt, wie man sich's nur vorstellen kann. Jeder erlebt die anders, weil die einfach gesamtes Leben konditioniert haben. Und wenn der Action Code nicht ins Ziel kommt, kriege ich das Gefühl. Und damit lassen sich die Phänomene erklären, dass es einen schwindelig wird. Alles wird plötzlich so einfach. Aber es fühlt sich trotzdem blöde an. Nämlich so lange, wie es sich blöde anfühlt, bis diese Dinge aufhören. Und es ist so wertvoll, wo man die Polarität rauskriegt. Wenn ich jetzt nicht mehr die Schuld hier habe, die nicht zu mir gehört, nämlich frei bin von Schuld, und ich sage einfach einen blöden Satz, und ich sage, tut mir leid, alles ist erledigt. Und da sind wir jetzt wirklich beim Abschluss. So im Unrecht zu sein, zur Ausgleichbewegung, die ist einfach. Das Heilungsritual, da bräuchte man Zeit dazu im Sinne von, das kann man ganz einfach lernen, wie wir die anderen Dinge auch lernen können. Aber dazu brauchen wir dieses Konzept, sonst werden wir es nicht verstehen. Das heißt, der Zugang, und das sind die Diskussionen der letzten Jahre, die sind zum Teil wirklich heftig. Also heute haben wir eine ruhige Gruppe, weil die schmeißt halt viele andere Konzepte einfach um oder stellt sie auf den Kopf. Und dafür brauchen wir die Kognition. Dazu brauchen wir bewusstes Denken. Und wir haben gerade gesehen beim Rechnen, bewusstes Denken ist anstrengend. Frieden ist möglich, Frieden ist dann möglich, wenn wir den Impuls aus dem Emotionssystem zulassen, weil er schon stattgefunden hat, ihn identifizieren und eine bewusste, soziale, friedliche Entscheidung fällen, in die eine Handlung überführen. Die Prozesse dazu sind zum Teil komplex. Die Vision ist eine sehr schöne, dass Einflussnahme genauso zum Bau einer Kirche, einer Moschee, eines Spielkastens oder was auch immer genommen werden kann oder zu was anderem. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt. Dankeschön.